Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und
Matthias Lohmann.
Matthias, du hast Anfang des Jahres dazu eingeladen, lasst uns in diesem Jahr mal wieder gemeinsam durch die ganze Bibel lesen. Und viele machen mit. Und wer dran geblieben ist, der befindet sich mittlerweile im dritten Buch Mose, auch Levitikus genannt. Aus eigener Erfahrung und auch aus dem Gespräch mit anderen weiß ich, dieses Buch ist im Bibelleseplan besonders tückisch, denn da kommen gar nicht so wenige aus dem Tritt. Manche hören hier vielleicht sogar ganz auf und begraben den guten Vorsatz, in einem Jahr komplett durch die Bibel zu lesen. Und die Hoffnung für diese Episode wäre, dass die Leute dranbleiben und dass wir sie ermutigen, weiterzulesen und auch Levitikus wertzuschätzen. Also die Frage über diesen Podcast, warum sollte ich das dritte Buch Mose lesen? Eine Sache, die uns das ja richtig schwer machen kann, sind die vielen, vielen Gesetze, die wir da lesen. Es gab zwar schon im zweiten Buch Mose längere Gesetzespassagen, aber dieses Buch besteht nun zum allergrößten Teil aus Anweisungen zu Opfern, Reinheitsvorschriften, Gesetzen für den Alltag und den Gottesdienst. Und vieles davon ist uns so fremd und das meiste ist für uns ja auch nicht mehr gültig. Da ist die Versuchung groß, das Buch einfach zu überspringen. Was können uns denn Anweisungen zu den verschiedenen Opfern, wie wir sie in den ersten Kapiteln lesen, heute lehren?
Also erst einmal möchte ich denen sagen, die jetzt bis zum dritten Buch Mose gekommen sind, klasse, dass ihr dabei geblieben seid. Denn das zweite Buch Mose ist ja auch nicht ganz ohne. Ja, der Exodus, die erste Hälfte, die liest sich noch ganz gut, aber dann die letzten Kapitel, die werden schon ganz schön zäh, wenn man dann liest, wie es genau aussehen soll in der Stiftshütte. Also von daher klasse, wer sich da durchgekämpft hat. Und ja, das dritte Buch Mose ist, denke ich, ein Buch, das eine Grundbotschaft hat, die so toll ist, dass uns das motivieren darf, dann auch diese schwierigen Dinge zu lesen. Denn letztendlich geht es im Buch darum, wie sündige Menschen in der Gegenwart des Heiligen Gottes bestehen können oder wie sie überhaupt in die Gegenwart Gottes kommen können. Ja, wenn wir das erste Buch Mose grob sagen, ist Erwählung und Verheißung, die Abraham und dann Isaac und Jakob empfangen. Und im zweiten Buch Mose sehen wir dann den Bundesschluss und sehen erste Gesetze und sehen aber auch das Versagen des Volkes, dann stellt sich im dritten Buch Mose die Frage, wie können Sünder vor Gott bestehen? Und genau deshalb fängt dieses Buch dann auch mit diesen fünf Opfern an, in den ersten sieben Kapiteln. Und da sehen wir zwei wesentliche Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass die Opfer Schuld sühnen. Gott gibt uns etwas, das stellvertretend gebracht werden kann, sodass wir, die wir den Tod verdient hätten aufgrund unserer Sünden, nicht sterben müssen, sondern mit Gott versöhnt sein können. Opfer weisen uns damit hin auf Jesus Christus, das ein für alle Mal Opfer. Und zum anderen bringen diese Opfer uns auch in eine Beziehung, nicht nur zu Gott, sondern auch zueinander. Das sehen wir gerade bei den Dank- und Friedensopfern, wo ja dann auch Gemeinschaft gestiftet wird. Und die führen uns, denke ich, letztendlich hin zu der Gemeinschaft, die Christus gestiftet hat, auch zur Mahlfeier der Gemeinde, zum Abendmahl. Die haben da sicherlich vorausschauenden Charakter. Und wenn wir die Opfer so lesen, dann sind das eben nicht nur irgendwelche komischen Tiere, die irgendwie besonders zerlegt werden müssen, sondern dann sehen wir dahinter die große Botschaft, Gott bereitet einen Weg, wie sündige Menschen vor ihm, dem heiligen Gott, bestehen können.
Was mir da wieder so ins Gesicht gesprungen ist, wirklich, was das für ein ja blutiger Gottesdienst war. Also da hat man ja manchmal das Gefühl, da ging es so wie im Schlachthaus im Tempel, wie viel Blut da geflossen ist, dass man an den Altar spritzt und überall verteilt wird. Was hat es damit auf sich?
Ich denke, das zeigt uns, wie groß und schlimm Sünde ist. Es gibt keine Sündenvergebung ohne Blutvergießen. Wir hätten es verdient gehabt, von Gott dort alle getötet zu werden. Denn wir haben gegen den heiligen Gott, gegen unseren Schöpfer, den Herrn aller Dinge, rebelliert, gegen ihn gehandelt. Und dann zu sehen, aber an unserer Stadt darf dieses Tierblut fließen. Und das ist ein Bild, ein Abbild, ein Schatten von dem Blut Jesu Christi, dem Blut des menschgewordenen Gottes. Das darf uns da vor Augen stehen. Und dann können wir sagen, ja, Sündenvergebung ist nicht etwas, was lapidar geschieht. Und es hat Gott letztendlich so viel mehr gekostet, als nur diese Opfer, die wir dann mal, die Menschen mal dargebracht haben. Es hat das Blut seines eingeliebten Sohnes gebraucht, damit unsere Sünden vergeben sein können.
Es gibt nicht nur Gebote für die Opfer, sondern auch Reinheitsgebote. Und auch die können uns ganz schön herausfordern und irritieren, vielleicht sogar abstoßen. Zum Beispiel Regelungen für Frauen, die ihre Tage haben, wo dann deutlich beschrieben wird, wie die auch unrein sind und abgesondert werden müssen. Wie können wir solche Gesetze verstehen und gelten die heute noch?
Nun, bei den Reinheitsgesetzen müssen wir erstmal anerkennen, die sind uns gegeben, wiederum, um uns zu zeigen, Gott ist heilig, er ist vollkommen rein und wir können nicht unrein zu ihm kommen. Es zeigt uns wieder etwas über Gott und über uns und eigentlich über die Unfähigkeit von sündigen Menschen, von unreinen Menschen vor dem Heiligen, vor dem reinen Gott zu bestehen. Aber da müssen wir weiter sehen, dass diese Reinheitsgesetze in zwei große Kategorien fallen. Die sind auch voneinander getrennt. Mittendrin gibt es dann den großen Erlösungstag und davor kommen die Reinheitsgesetze zur rituellen Reinheit. Da stehen dann auch diese Gesetze, die du gerade erwähnst. Und da dürfen wir wissen, diese Unreinheit war keine Sünde, sondern das waren Dinge, die einfach geschehen im tagtäglichen Ablauf. Und wo dann einfach deutlich wird, Gott gibt uns auch Wege, wie wir trotz der Unreinheit, die einfach über uns kommt, wieder mit Gott versöhnt sein können, wieder rein sein können vor Gott. Teilweise ist es einfach nur die Zeit, man muss dann eine gewisse Zeit abwarten, manchmal gibt es bestimmte Reinigungsvorschriften. So, und all das erklärt das Neue Testament als erfüllt in Christus. Also dieser rituelle Teil, dieser erste Teil der Reinheitsgesetze ist in dieser Form für uns nicht mehr gültig, weil er in Christus vollendet wurde. Christus ist für uns, hat die Unreinheit auf sich genommen und wir haben seine Reinheit zugerechnet bekommen in dem Sinne. Er erklärte alle Speisen für rein. Markus 7 oder wir sehen in Cornelius 10, in Apostelgeschichte 10, wie Cornelius dann auch klar von Gott die Botschaft bekommt, hier ist nichts Unreines mehr. So, dann gibt es aber den zweiten Teil der Reinheitsvorschriften und das ist moralische Unreinheit. Die gilt bis heute, die sollten wir weiter sehr ernst nehmen.
Und zwischen all den Geboten lesen wir dann in den Kapiteln 8 bis 10 den Geschichtsbericht von der Priesterweihe Aarons und seiner Söhne. Die bringen das erste Opfer und dann in Kapitel 10 berichtet Mose eine verstörende Geschichte. Er erzählt von Aarons Söhnen Nadab und Abihu, die Gott opfern und zwar auf eine Weise, die nicht Gottes Gesetz entspricht. Sie brachten ihm ein fremdes Feuer, heißt es da. Und sie erleben ein entsetzliches Gericht. Wörtlich steht da in Levitikus 10, Vers 2, da fuhr ein Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Wenn man sich heute so in der Kirchen- und Gemeindelandschaft umschaut, bekommt man den Eindruck, Gott ist toleranter geworden. Er lässt sich viel bieten, ohne Feuer vom Himmel zu schicken. Täuscht der Eindruck? Und wie ist das zu erklären?
Ja, gute Frage. Also zum einen dürfen wir wissen, Gottes Gericht mit Feuer wird kommen. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Also da sollten wir uns nicht täuschen, nur weil Gott im Moment geduldig ist, heißt das nicht, dass er nicht auch wieder richten wird. Aber Gott ist eben geduldig. Und gleichzeitig sehen wir auch im Neuen Testament, wo Gott dann auch mal radikal eingreift und richtet. Hananias und Sapphira, Apostelgeschichte 5, ein Paradebeispiel dafür. Beide Berichte, also der hier in Levitikus 10 und Apostelgeschichte 5, sind sicherlich besonders warnende Beispiele, die Gott uns gibt. Und wir sollen daraus lernen. Das heißt, wenn unsere Schlussfolgerung ist, ach, das erleben wir heute nicht, dann können wir ja machen, was wir wollen, dann haben wir das nun überhaupt nicht verstanden. Das wäre gefährlich. Wir sollen daraus lernen und dürfen uns dann darüber freuen, dass Gott gnädig und geduldig und barmherzig ist, aber gleichzeitig ist er heilig und gerecht richtend. So, und deswegen dürfen wir auch aus solchen Berichten lernen. Gott sagt uns, wer er ist und wie wir zu ihm kommen können, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Und wir sind nicht aufgefordert, besonders kreativ zu werden, sondern wir sind aufgefordert, zu ihm zu kommen, so wie er es uns sagt. Deswegen können wir uns nicht auch einfach einen Heilsweg aussuchen. Wir brauchen Jesus Christus. Er allein ist der Weg zum Heil. Wir können Gottesdienst nicht einfach so feiern, wie es uns gerade gefällt. Auf die Idee käme ich ja auch nicht, wenn mir also ein ganz hoher Chef im Unternehmen eine klare Aufforderung gibt und ich sage, oh, ich habe da eine kreative Idee, ich mache das einfach mal ein bisschen anders. Auf die Idee käme kein Mensch. Wenn der Chef das so sagt und womöglich das noch sieht, was ich tue, dann bin ich darauf bedacht, dass ich es möglichst treu und gut mache, weil ich vor ihm auch gut dastehen will. Und so sollten wir auch darauf bedacht sein, was Gott uns sagt und danach handeln, im Gottesdienst und im ganzen Leben.
Ein anderes ganz heißes Eisen sind die Aussagen zur Homosexualität, die wir in diesem Buch finden. Sowohl in Levitikus 18, 22 als auch dann in Kapitel 20, Vers 13 wird es als Gräuel beschrieben, wenn ein Mann bei einem Mann liegt wie bei einer Frau. In Kapitel 20 wird dafür sogar die Todesstrafe gefordert. Ich bin sehr, sehr froh, dass das in unserer Gesellschaft nicht mehr gilt und dass die Bibel uns als Christen auch nicht dazu aufruft, die Todesstrafe zu fordern dafür. Diese Stellen werden aber von Christen angeführt, um deutlich zu machen, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen Sünde sind. Gleichzeitig kenne ich niemanden, der fordern würde, dass man Homosexuelle bestrafen oder töten sollte. Wie unterscheidet man denn die Dinge, die ewig gültig sind, von denen, die nur für eine Zeit im Volk Israel gegolten haben?
Nun, das ist, glaube ich, gar nicht so schwierig. Die Moral bleibt immer gleich. Das, was Gott für moralisch richtig und gut und ehrenwert erklärt, bleibt richtig, gut und ehrenwert. Die Strafen, die dafür angeordnet werden, werden angeordnet für die Theokratie, für den Gottesstaat, für das Volk Israel. Und wir sehen ganz klar, als das Volk Gottes nicht mehr in diesem Gottesstaat lebte, sondern weltliche Obrigkeiten hatte, dann sagt Gott, auch die habe ich eingesetzt und die tragen jetzt das Schwert nicht umsonst, Römer 13, Vers 1 und folgendem. Deswegen haben wir die zu respektieren. Das heißt, wir erkennen an, in unserer Gesellschaft, die biblische Moral sollen wir hochhalten, aber der Staat hat das Monopol, Gesetze zu verabschieden und Strafen auszusprechen. Ja, als Christen sollten wir uns trotzdem weiter an der biblischen Moral orientieren. Aber das gilt eben primär für innerhalb der Gemeinde. Uns gehen nicht primär die an, die außerhalb der Gemeinde sind. Die sind nicht unter unserer Autorität, wo wir Urteile fällen sollen. Unsere richtende Autorität in gewisser Weise bezieht sich dann auf das Miteinander der Gemeinde. Und da denke ich schon, dass auch du Fälle kennst, Leute kennst, die durchaus auch sagen, das muss Konsequenzen haben, wenn jemand in sexueller Sünde, welcher Form auch immer, erlebt. Das sollten wir fordern, das sollten wir auch dann so leben, wie die Bibel uns das dann sagt. Aber da müssen wir uns dann eben an dem orientieren, was wir im Neuen Testament spezifisch über die Gemeinde lesen und nicht über die Theokratie. Und da würde ich nur noch sagen wollen, ergänzen wollen, dass wir vielleicht dann gar nicht so oft und so viel uns über die Frage der Homosexualität unterhalten müssen. Denn die allermeisten Menschen, mit denen wir es in den Gemeinden zu tun haben, sind eher nicht homosexuell, sondern praktizieren heterosexuell ihre Sexualität. Und auch das ist ja nicht zwingend richtig. Auch das geht nur in dem Schutzraum der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und von daher sollten wir grundsätzlich die biblische Sexualmoral hochhalten und darauf bedacht sein. Und das gilt dann für alle Aspekte, aber natürlich dann auch für praktizierte Homosexualität, die die Bibel klar als Sünde bezeichnet.
Manche Christen nehmen ja auch diese Worte aus Levitikus als Rechtfertigung, um sehr hart und lieblos über Homosexuelle zu sprechen. Ist das legitim? Ich meine, viel härter als Mose in Levitikus kann man ja nicht darüber sprechen.
Ja, über die Sünde dürfen wir hart sprechen. Aber zugleich sollten wir den Menschen mit Respekt und Nächstenliebe begegnen. Ich denke, wichtig ist, dass wir, wenn wir mit Menschen zu tun haben, immer sagen, wie rede ich über diese Menschen? Wie rede ich mit diesen Menschen? Wir wollen nicht, dass man über uns redet, sondern primär mit uns redet. Wir wollen, dass, wenn wir von anderen gerichtet werden, gerecht gerichtet werden, in angemessener Form. So, und das sollte dann auch das Primat unseres Handelns sein, so wie Jesus das in der Bergpredigt auch sagt. Wir wollen mit dem gleichen Standard messen oder richten, mit dem wir auch gerichtet werden wollen. Wir wollen andere so behandeln, wie wir von ihnen auch behandelt werden wollen. Und so sollten wir dann auch mit homosexueller Sünde umgehen und anerkennen, hier sind Menschen, die vielleicht auch ringen und mit Versuchung zu tun haben und dann fallen in die Versuchung. Und das sind erst einmal Menschen, die auch Zuspruch brauchen, dass es Sündenvergebung gibt. Die Menschen brauchen, die mit ihnen auch den Weg gehen, damit sie von ihren Sünden sich umkehren können, da rauskommen können, so wie bei jeder anderen Sünde auch. Und nochmal, von daher, ja, aus meinem Bibelverständnis völlig klar, praktizierte Homosexualität ist Sünde. Genauso wie Sex zwischen Unverheirateten und Ehebruch Sünde ist und wie viele andere Dinge außerhalb des Sexualbereichs auch Sünde sind. Und wir wollen mit allen Sündern immer in gleicher Weise umgehen. Sie erst einmal konfrontieren mit den biblischen Wahrheiten, ihnen ihre Sünden aufzeigen, ihnen dann helfen, abzuwenden sich von der Sünde und dann den Weg Gottes zu gehen. Und das machen wir in Liebe und Barmherzigkeit.
Und das bedeutet wahrscheinlich auch, dass ich dann immer wieder erstmal mich selber frage, wo stehe ich in der Gefahr, in Sünde zu verharren und Dinge einfach gnädig bei mir selbst zu übersehen und schnell auf den anderen zu schauen.
Genau, es wäre immer ganz hilfreich, erstmal den Balken aus dem eigenen Auge zu nehmen, ja.
Bei all den schwierigen und fremden Stellen enthält Levitikus auch das nach Jesu Aussagen wichtigste Gebot, neben dem Gebot, den Herrn zu lieben. Und das lesen wir in Levitikus 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie passt dieser Vers in ein Buch, in dem so um Reinheit und Heiligkeit geht?
Ja, nur ein ganz wesentlicher Aspekt des Wesens Gottes, seiner Heiligkeit, seiner Reinheit ist auch, dass Gott die Liebe ist. Und wenn wir heilig sein sollen, so wie Gott heilig ist, wenn wir uns um Reinheit bemühen sollen, weil Gott rein ist, dann sollen wir uns auch danach ausstrecken, in der Liebe, die Gott ist, zu leben. Sowohl in unserer Beziehung zu Gott, wie auch in der Beziehung zu anderen Menschen. Von daher passt das genau da rein. Da steht tatsächlich auch inmitten des moralischen Gesetzes, es ist ein Gebot Gottes. Wer nicht so lebt, ist von daher nicht rein und kann nicht in der Gegenwart Gottes bestehen. So, deswegen darf uns das immer wieder eine Ermutigung sein, wirklich zu wachsen in unserer Nächstenliebe und auch in unserer Liebe zu Gott natürlich.
Und es ist ja auch spannend, dass Gott das offensichtlich zusammenkriegt, auch in diesem einen Buch, in dem harte Aussagen über die Sünde getroffen werden und über Sünder auch und gleichzeitig dieses Gebot uns gegeben ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Ja, ich glaube tatsächlich, es passt gut zusammen. Ja, also wir sehen, Gott beschreibt die Dinge, die wir nicht tun sollen und er sagt uns die Dinge, die wir tun sollen, was wir nicht sein sollen und was wir sein sollen. Und wir sollen nicht sündigen, sondern wir sollen heilig sein. Wir sollen andere nicht ungerecht, bösartig behandeln. Da steht da ja auch alles drin. Das sind ganz viele Aussagen, die auch ganz viele Leute der liberalen Theologie ganz hoch halten würden. Das sollen wir alles nicht tun und stattdessen sollen wir gerecht sein, wir sollen liebevoll sein, wir sollen barmherzig sein. Das alles soll das Volk Gottes charakterisieren.
Zum Schluss noch die persönliche Frage, was sind denn Dinge, die dich in diesem Buch am meisten ansprechen? Was hast du gelernt im persönlichen Bibelstudium?
Also mir geht beim dritten Buch Mose, bei Levitikus, immer wieder durch den Kopf, wie heilig Gott ist. Und es hilft mir, in meiner Ehrfurcht vor Gott zu wachsen. Und die Bibel sagt uns, dass die Furcht Gottes der Anfang aller Weisheit ist. Ich hoffe, dass ich weise werde durch Levitikus. Ich sehe den heiligen Gott. Ich gerate in echte Ehrfurcht, in Staunen über seine Heiligkeit. Das kann durchaus auch mal bedrückend sein, aber ich denke, das ist auch nicht schlecht. Dann weiß ich aber auch darum, dass ich Jesus Christus habe als meinen Retter und deswegen vor Gott bestehen kann. Und das macht mich auch wieder dankbar. Und das ist vielleicht der zweite Aspekt. Es führt mich auch hin zu mehr Dankbarkeit. Wenn ich all diese Opfer sehe, wenn ich lese von all dem Blutvergießen, was nötig war, und dann sage so, und die Israeliten, die haben ein Opfer gebracht und die wussten, sie müssen am nächsten Tag wieder eins bringen und sie müssen wieder eins bringen und sie müssen wieder eins bringen. Sie werden nie fertig, weil sie ihre Sünde ja nicht loswerden. Und die Opfer haben immer nur die Sünde von gestern oder von heute sühnen können, aber nicht die von morgen. Oh, wie dankbar bin ich für meinen Herrn Jesus, der gekommen ist, um meine Sünden von gestern und von heute und von morgen ein für alle Mal zu sühnen. Das heißt, ich sehe nicht nur die Heiligkeit Gottes und wachse in meiner Ehrfurcht vor Gott, ich sehe auch die Gnade Gottes und wachse in meiner Dankbarkeit vor Gott. Und schließlich, wenn ich das moralische Gesetz lese in Levitikus, stärkt es meinen moralischen Kompass. Ich werde neu daran erinnert, wie ich als Kind Gottes leben soll, in Reinheit, aber eben auch in Nächstenliebe, in Barmherzigkeit, in Gerechtigkeit. Und das sind gute Herausforderungen, die man immer wieder lesen darf. Und ich glaube, das sind aber auch die Kapitel, die sich dann fast am leichtesten lesen.
Das war der Pastoren-Podcast und ich hoffe, du bist motiviert, weiter zu lesen, weiter dran zu bleiben im Bibelleseplan. Und wenn du noch gar nicht mitliest, vielleicht magst du noch anfangen. Wir sind noch nicht allzu weit. Levitikus, drittes Buch Mose und die ersten beiden Bücher kannst du dann ganz am Ende hinten dran hängen. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.